diesen Dingen zu tun? Überhaupt nichts. Aber es ist wie ein Rausch, es ist wie ein Taumel, es ist wie eine Euphorie. Und du hörst Leute davon sprechen, wie begeistert, wie wunderbar. Und da waren wir zusammen, alle zusammen, wir waren alle eins. Ich sage, wirklich? Wie kannst du eins sein mit jemand, der sich auf seine Fahnen geschrieben hat, ich werde alle Weltreligionen zusammenbringen? Wie kannst du mit einem solchen Menschen eins sein? Als Kind Gottes. Du kannst nicht. Weil Christus ist nicht neben Buddha und Shiva und den anderen einfach so einzuordnen, sondern Christus ist absolut einzigartig und er ist der Weg und die Wahrheit und nicht ein Weg und nicht eine Wahrheit. Er ist der Weg, die Wahrheit. Und wenn er die Wahrheit ist, dann ist das, was nicht mit seinem Wort übereinstimmt, Lüge. Und wenn unsere großen Führungspersönlichkeiten nach Stuttgart gegangen sind, meinetwegen. Es schockiert mich nicht, dass sie gegangen sind, es schockiert mich, dass sie dort nicht für die Wahrheit gestanden sind. Dass sie dort nicht gesagt haben, wenn irgendjemand denkt, er tut Gott einen Gefallen, indem er sein Leben Maria komplett weiht. Und es soll wissen, wer das tut, ist ein Götzendiener. Und es ist Gott ein Gräuel. Wenn sie dahin gegangen wären nach Stuttgart und hätten das gesagt, ich hätte gesagt, hallo, bravo, wunderbar. Ich stehe hinter euch. Ein Leiter fragt dich im Voraus, sage, werdet ihr dort für die Wahrheit stehen? Werdet ihr dort sagen, was Wahrheit und was Lüge ist? Werdet ihr dort sagen, was das wahre Evangelium ist? Er schaute mich an und sagte, ja, wenn wir gleich betonen, was uns trennt, dann werden wir uns nie mit ihnen versöhnen. Ich sage, bitte beantworte mir die Frage, möchtest du dich mit einer Chiara Lubich, ich nenne mal Namen, die sich auf die Fahnen geschrieben hat und dem Papst versprochen hat, ich werde alles tun für die Einheit, nicht nur der Gläubigen, sondern auch der Religionen weltweit. Und das ist hier nicht in den Mund geschoben, das kannst du alles auf der Website vom Fokular nachlesen. Möchtest du mit einer solchen Person dich versöhnen? Möchtest du mit einer solchen Person im selben Boot sitzen? Schaut er mich hilflos an und lächelt diplomatisch. Hinterher hat er sich beschwert über mich, nicht bei mir, aber bei anderen. Mit dem Henkel kann man nicht reden, der argumentiert ja immer mit der Bibel. So weit sind wir jetzt, dass es schon eine Kritik ist, ein Vorwurf ist, wenn du mit der Bibel argumentierst. Ja, soll ich mit der Bhagavad Gita kommen? Oder mit Marx Manifest? Wäre das irgendwie akzeptabler? Oder mit Hegels Weisheiten oder was? Stell dir das einmal vor, einer der führenden Leiter sagt, mit dem kann man nicht reden, der argumentiert immer mit der Bibel. Ich sage, zeige mir, wo Paulus jemals so etwas getan hat, was ihr bereit seid, in Stuttgart zu tun. Zeige mir das. Der Paulus, den ich kenne, der wäre auf Einladung nach Stuttgart gegangen. Oh ja. Und er hat sich gefreut, dass er das Mikrofon haben darf für 3 Minuten, bevor sie es ihm abstellen. Und dann hätte er gesagt, damit das ganz klar ist, wenn irgendjemand von euch ein anderes Evangelium verkündet, als das, was ich verkündige, der sei verflucht. Und wahrscheinlich schon beim Wort verflucht hätte der Tonmann den Saft abgedreht. Gilt das noch? Ist das immer noch so? Sind wir wirklich die Nachfolger Paulus? Haben wir seine Haltung zu übernehmen? Haben wir seine Radikalität zu übernehmen? Oder sind wir heute weiter als er? More advanced? Haben wir heute mehr Liebe? Haben wir heute mehr Gespür für die Dinge, die Gott wichtig sind? Hallo, diese Fragen müssen beantwortet werden. Und ich sprach mit Leitern, ich sage, weißt du, was das Programm dieser Leute ist? Weißt du, das St. Egidio? Sie machen Gebetsnächte mit Hindus. Und das sind die Leute, mit denen ihr jetzt ein Bündnis der gegenseitigen Liebe machen wollt? Hallo? Ja, wie, was, Ich sage, die Lehre von Schönstatt, eine Laienbewegung innerhalb der katholischen Kirche, ist, die Erneuerung des Glaubens beginnt mit einer komplett, total Weihe an Maria. Damit beginnt angeblich nach ihrer Lehre die Erneuerung des Glaubens. Und das nennen sie die kleine Weihe. Ich frage mich, was dann die große ist. Das sind keine Gerüchte, das kann jeder von euch im Internet selber nachlesen. Das sind keine Dinge, die man ihnen unterstellt, das sind Dinge, darüber rühmen sie sich noch. Sie sagen dort ganz offen, wir werden hier auf der Konferenz einen neuen europäischen Humanismus kreieren. Hallo? In wessen Dienst sind wir denn? Wessen Boten sind wir denn? Wer hat uns einen Auftrag gegeben? Findest du das irgendwo? Wir sollen einen neuen europäischen Humanismus kreieren, der dann ansprechend ist für die Welt. Und diese Leute werden uns dargestellt als unsere Brüder und Schwestern. Und es wird dort verkauft. Alle diese verschiedenen Frömmigkeitsstile, die kommen alle aus dem Heiligen Geist. Wenn du sagst, du bist gegen die Marienweihe, ist das in Ordnung. Wenn du sagst, du bist für die Marienweihe, ist das auch in Ordnung. Es kommt alles aus dem Heiligen Geist. Der Gott der Bibel ist nicht verwirrt. Und er ist nicht pluralistisch. Und er ist nicht humanistisch. Sondern er ist Gott. Und er sagt, ich bitte nicht um Vorschläge, ich bitte um gebeugte Knie. Hallo? Und ich bin zutiefst betrübt über diesen Einheitstaumel und über diese Lüge. Und ein Leiter sagt mir, ja, wir versuchen im Laufe der Jahre durch Freundschaft und das Vertrauen und wir versuchen sie dann auf den richtigen Weg zu bringen. Ich sage, vielleicht wirst du ein paar von denen erreichen. Aber du wirst viele deiner Brüder und Schwestern verlieren. Die sagen, diesen Weg kann ich nicht mitgehen. Diesen Weg der Verbrüderung. Wo Dinge zusammengenommen werden, die nicht zusammengehören. Manche von euch wissen überhaupt nicht, wovon ich spreche. Einige schon. Macht euch kundig. Schaut euch an, was passiert, welche Blüten und welche faulen Früchte der Geist des Antichristen treibt. In unserem Land, in diesen Tagen, diese Konferenz ist 4 Wochen her. Und ich sehe an vielen Stellen, wie das Klima sich verändert. Und wie immer mehr Leute sagen, ja, wenn der da war und wenn die da waren und wenn die begeistert sind, dann muss das doch gut gewesen sein. Gut ist das, was aus dem Heiligen Geist kommt. Und das, was aus dem Heiligen Geist kommt, findest du in deiner Bibel. Und da ist ein Evangelium, nicht 2, nicht 3, nicht 5, ein Evangelium. Und der ewige Maßstab, an dem jede Verkündigung von dir und von mir und von jedem anderen sich messen muss, ist das geschriebene Wort Gottes, das Evangelium des Paulus. Das ist der Maßstab. Und es wird höchste Zeit, dass wir unseren Sinn schärfen. Dass wir wach werden und dass wir sagen, das kann ich nicht den Gremien überlassen, das kann ich nicht den Leitertreffen überlassen. Es betrifft mich. Weißt du, warum dich das betrifft? Das Wort Gottes macht unmissverständlich klar. Wenn du aus reinem Herzen, aus einem dienenden Herzen, weil du Menschen gewinnen willst, Teil bleibst einer religiösen Institution, die sich selber gegen das Wort Gottes stellt. Diese Institution wird Teil der Hure sein. Und die Hure bekommt das gerechte Gericht. Und du kannst sagen, ja, ich bin nur drin, nicht weil ich an das katholische Zeugs glaube, glaube ich schon lange nicht mehr. Aber ich bin drin, weil ich die da alle gewinnen will. Aus welchem Grunde du noch drin bist, spielt keine Rolle. Eine Rolle spielt die Tatsache, du bist drin. Und du siehst in der Offenbarung, vor dem Gericht über die Hure kommt die Stimme: Geht hinaus. Geht hinaus. Warum? Damit ihr ihrer Plage nicht teilhaftig werdet. Das heißt, du kannst so ein unschuldiges, gutes und dienendes Herz haben, wie du willst. Wenn du Teil bist dieser Hurenorganisation und du bist dort nur, um Menschen zu gewinnen, nur um Menschen der Wahrheit, die Wahrheit nahezubringen, du wirst mit unter das Gericht kommen, weil du Teil bist und weil du der Stimme Gottes nicht gehorchst und weil du liebevoller sein willst als der liebe Gott. Ich glaube, dass das nicht unerheblich ist, ob du einer Organisation angehörst, die die Charta Ökumenica unterschrieben hat. Ich glaube nicht, dass das unerheblich ist, ob du einer Organisation angehörst, die Gottes Wort mit Füßen tritt und die sagt, Jesus ist so barmherzig, der würde heute Hummus segnen. Ich glaube nicht, dass das unwichtig ist. Aber weil wir so individualistisch eingestellt sind, kommt uns überhaupt nicht der Gedanke, dass Gott in Körperschaften denkt und dass Gott Körperschaften richtet. Aber die Bibel lehrt es im Alten Testament und im Neuen Testament. Und darum geht die Warnung: Kommt hinaus, damit ihr ihrer Sünden, ihrer Gerichte, ihrer Plagen nicht teilhaftig werdet. Und schon vorher hörst du dieselbe Stimme. Wie passt Reinheit und Unreinheit zusammen? Wie passt der Teufel und Christus zusammen? Wie passt der Tempel Gottes und Götzenbilder? Wie passt das zusammen? Es passt nicht zusammen. Und wir sollen uns reinigen von all diesen Dingen. Wir sollen uns reinigen. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Damit wir tiefer hineingenommen werden in die Gemeinschaft mit Gott. Ich habe nicht Zeit, aber liest 2. Korinther 6. Und das fängt mit diesem Vers an. Wir ermahnen euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht umsonst empfangt. Und wenn du das Kapitel, was nicht so lange ist, studierst, dann siehst du, die einzige Möglichkeit, wie man die Gnade Gottes umsonst, vergeblich, also ohne Auswirkung empfangen kann, die einzige Möglichkeit ist, indem man versucht zu vermischen, was nicht zusammengehört. Paulus redet von seinem Leben und das Schlüsselwort ist Reinheit. Und dann redet er von den Korinthern und er sagt, nicht unter dem gleichen Joch mit Ungläubigen. Es muss getrennt werden, was nicht zusammengehört. Und wenn wir uns darüber hinwegsetzen, weil wir Ideen von Einheit haben, die nicht vom Heiligen Geist kommen, weil wir Ideen von Liebe haben, die nicht aus dem Heiligen Geist kommen, wir können uns rühmen, wir haben mehr Liebe als diese knallharten Typen. Ja, aber am Ende wirst du sehen, dass diese Liebe niemals aus dem Heiligen Geist war. Eine Liebe ohne Hingabe an die Wahrheit der Heiligen Schrift ist nicht die Liebe Gottes. Da können wir so lieb sein und so barmherzig sein, wie wir wollen. Es ist eine fromme Täuschung. Es ist eine fromme Täuschung. Die Liebe freut sich der Wahrheit. Und wo Wahrheit mit Füßen getreten wird, ist es nicht mehr die Liebe Gottes, sondern es ist die humanistische Liebe. Jetzt lasst uns zu dem entscheidenden Punkt kommen. Ich weiß, ich gehe lange, aber mir ist das wichtig, dass wir das zu Ende bekommen. Und wie ich immer sage, danach können wir ein Jahr Pause machen. Zweite Thessalonicher, Kapitel 2. Hier wird vom Antichristen gesprochen, wenn er dann tatsächlich dann auf die Bühne kommt. Und bitte begreife diese Sache in Prozessen. Die Bibel sagt, dass der antichristliche Geist schon wirksam ist, aber er hat noch nicht seine letzte Manifestation gefunden in der Person des Antichristen. Es gab viele Antichristen vorher, aber nicht den Antichristen. Und der antichristliche Geist bereitet die Bühne vor für das Kommen des Antichristen. So bitte sagt nicht, ja, der ist noch nicht da, deswegen trifft das hier nicht zu. Hier geht es um ein Prinzip. dessen Ankunft, 2. Thessalonicher 2, Vers 9, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge. Hier ist das Übernatürliche im Auftreten des Antichristen. Und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen haben. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Hier siehst du, warum fromme Menschen nachher vom Antichristen verführt werden. Sie werden verführt aus einem einzigen Grund, weil sie das wichtigste Geschenk ihres Lebens, das ihnen durch Christus gegeben wird, nicht angenommen haben. Die Liebe zur Wahrheit. Liebe zur Wahrheit hat niemand von uns. Aber Christus, der die Wahrheit ist, er hat die Liebe zur Wahrheit. Und durch den Heiligen Geist bietet er uns an. Und manche von uns haben noch niemals bewusst und vorsätzlich und mit aller Klarheit dieses Geschenk angenommen. Liebe zur Wahrheit. Was bedeutet, wann immer notwendig und wann immer in Frage, ich halte mich an die Wahrheit. Und sogar wenn es mich etwas kostet, sogar wenn ich dadurch Nachteile habe, sogar wenn ich geächtet werde, abgelehnt werde, verspottet werde oder als lieblos erklärt werde oder irgendetwas, ich werde festhalten an der Wahrheit. Und ich werde die Wahrheit in Liebe sprechen. Liebe zur Wahrheit ist nicht gerne Predigten zu hören. Liebe zur Wahrheit ist, das Finanzamt nicht zu betrügen. Liebe zur Wahrheit ist, nicht zu schummeln. Liebe zur Wahrheit ist, die Sünde nicht unter den Teppich zu kehren. Liebe zur Wahrheit ist, wenn du schuldig bist, nicht den anderen zu beschuldigen und zu sagen, tut mir leid, ich hab's vermasselt. Ich bin schuld an dieser Angelegenheit. Liebe zur Wahrheit kostet uns viele Male etwas, aber sie gibt uns etwas Unvergleichliches. Sie schützt uns. Liebe zur Wahrheit schützt uns vor dem religiösen Betrug. Und wir sehen im Wort Gottes die Verfolgung in der Endzeit, wenn die Hure die Braut verfolgt. Es wird eine religiöse Verfolgung sein, es wird nicht eine kommunistische Verfolgung sein. Jesus sagt, die werden glauben, dass sie Gott einen Gefallen tun, wenn sie euch ins Gefängnis tun. Das heißt, diese Leute glauben, sie glauben an Gott. Verstehst du das? Sind Enttäuschung. Sie denken, sie dienen Gott. Sie sind genauso blind wie damals die hohen Priester, als sie Jesus überliefert haben. Genau dieselbe Täuschung. Aber wenn wir Liebe zur Wahrheit annehmen, sind wir vor diesem verführerischen Geist des Antichristen geschützt. Und wer die Wahrheit mit Füßen tritt, wer die Wahrheit nicht achtet, wer Freude an der Ungerechtigkeit hat, an dem, was dem Willen Gottes widerspricht, der wird sogar, nachdem er seine Entscheidung getroffen hat gegen die Wahrheit, einen kräftigen Irrwahn bekommen von Gott, damit er richtig 150%ig von der Lüge überzeugt ist und nicht mehr da rauskommt. Das ist, was die Bibel sagt. Gott sendet kräftige Irrtümer denen, die Wahrheit verworfen haben. Du sagst, nein, Gott ist Liebe. Gott würde das mit mir niemals tun. Du bist schon getäuscht, wenn du so argumentierst. Der Gott, mit dem du es zu tun hast, ist der Gott, der im Neuen Testament beschrieben wird. Und er wird mit dir und mit mir so umgehen, wie er in seinem Buch beschrieben hat. Und wenn du an eine Barmherzigkeit glaubst, die über das hinausgeht, was geschrieben ist, du bist schon getäuscht. Wir sprachen mit einer Person sehr aktiv in der Erneuerung, in einer religiösen Institution, wo man das Leben haben will, aber nicht den Gehorsam zur Wahrheit. Und man macht alle möglichen Männchen und Handstände, um ein bisschen Leben in die Bude zu bekommen, ohne auf apostolischer Grundlage die Gemeinde zu bauen. Die apostolische Grundlage ist Buße, Glauben, Hingabe an Christus, Einssein im Tod Christi durch die Wassertaufe, Empfang des Heiligen Geistes, Jüngerschaft, Leben unter der Obhut und der Fürsorge der Ältesten. Das sind die apostolischen Grundlagen der Gemeinde. Sie machen das alles anders, aber sie wollen Erneuerung haben. Und Elke sagte, ja, aber eines Tages stehst du vor dem Herrn und du wirst nach diesen Dingen gerichtet werden. Ach, wie Gott über das alles denkt, was wir hier tun in unserem Dienst, das können wir sowieso nicht wissen. Wie klingt das bescheiden, wie klingt das demütig? Und es ist doch der religiöse Stolz, der sich nicht beugen will, der nicht sagen will, mein Gott ist so, wie er in diesem Buch beschrieben hat. Und er wird mich an diesem Maßstab messen. Es wäre doch total unfair. Gott hat einen geheimen Maßstab, den verrät er dir aber nicht. Er sagt, jetzt gib dir Mühe, gehorche mir. Du hast keine Ahnung wie. Du tust irgendwie das, was du denkst, was vielleicht passen könnte. Und du hoffst, am Ende würde das, was du getan hast, seinem Maßstab, den du nie verstehen konntest, weil er ihn verborgen hat, am Ende würde das seinem Maßstab entsprechen. Wenn das Gott ist, dann ist er nicht Liebe. In seiner Liebe sagt er, das ist mein Maßstab. Und so sollt ihr leben. Und wenn ihr so lebt, dann gefällt er mir. Und dann werde ich sagen, komm in die Freude deines Herrn, du treuer Knecht. So siehst du, wie sehr das mit dem Gottesbild zu tun hat? Wenn wir nicht sagen, mein Gott ist so, wie Jesus und die Apostel ihn beschreiben, haben wir schon die Tür aufgemacht für Verführung. Und anhand dessen, was passiert in unserem Land, speziell in den letzten Monaten, durch diesen Einheitstaumel, diese Worte, die ich vor Jahren schon von Derek Prinz gehört habe, haben ein anderes Gewicht für mich bekommen. Und er hat vor Jahren gesagt, die charismatische Bewegung wäre der ideale Nähr- und Startboden für das Auftreten des Antichristen. Wäre, er hat nicht gesagt, dass es so ist, aber sie wären qualifiziert, aus drei Gründen. Sie kennen die Bibel nicht. Sie sind fasziniert vom Übernatürlichen. Und drittens, sie suchen den großen Führer. Hallo, denk mal über diese Dinge nach. Nicht alles Übernatürliche ist vom Heiligen Geist. Und wenn du Gott nicht kennst, können eine Menge übernatürliche Dinge passieren. Und eines Tages stehst du vor Christus und du musst erkennen, du bist getäuscht worden. Du bist verführt worden. Der Schutz der Verführung ist nicht eine Bibelschule zu besuchen. Nicht sich an einen großen Mann Gottes zu hängen und zu denken, ach, wenn der das gut heißt, dann muss das gut sein. Der Schutz vor Verführung ist dadurch, dass du dich dem Herrn unterordnest und sagst, ich brauche Liebe zur Wahrheit. Schenk mir bitte Liebe zur Wahrheit. Und hilf mir, die Liebe zur Wahrheit so hoch zu halten, dass jedes Mal da, wo es darum geht, für die Wahrheit einen Preis zu bezahlen, dass ich die Wahrheit nicht mit Füßen trete. Dass ich nicht meinen Vorteil suche, sondern suche, die Wahrheit bestehen zu lassen. Gib mir diese Art der Hingabe zur Wahrheit. Das ist der einzige Schutz, den wir haben können vor der religiösen Verführung. Und sie hat längst begonnen. Wir sind mittendrin. Und wenn Dinge nicht in den nächsten Monaten dramatisch anders werden, wird der allergrößte Teil, hör zu, was ich jetzt hier sage, der allergrößte Teil der pfingstlich-charismatischen Christenheit diesem Geist der Verführung in die falsche Einheit und der Verbrüderung mit Dingen, die Gott ein Gräuel sind, hineingehen. Der allergrößte Teil. Wenn nicht in der nahen Zukunft etwas ganz Dramatisches und Schockierendes passiert und Menschen aufwachen. Dieser Geist der Verführung ist eingebrochen in unser Land. Und bitte niemand sage hier, ich bin nur Fußvolk. Es gibt kein Fußvolk bei Gott. Es gibt geliebte Söhne und Töchter. Es gibt kein Fußvolk. Vergiss diese Mentalität, wir hier unten, ihr da oben. Das ist Wallraff, aber nicht Bibel. Hallo? und Gott will dich bewahren. Und du musst deinen Teil dazu tun. Und er wird dich bewahren, wenn du sagst, hier ist mein Herz. Gib mir Weisheit, mein Herz zu bewahren. Und mir geht es nicht um Anerkennung, mir geht es nicht um Ächtung zu vermeiden, mir geht es nicht darum, dass irgendwie vielleicht jemand schlecht über mich reden könnte, deswegen tue ich so, als wenn ich doch einverstanden bin. Wann immer es auf dieses Thema kommt, ich ziehe die Fahne hoch und lasse jeden wissen, wo ich stehe und was bei mir geht und was nicht geht. Ich bin nicht käuflich. Das muss deine Haltung sein. Du bist nicht käuflich. Warum? Weil du dir gar nicht selbst gehörst und du bist schon gekauft. Du bist mit einem teuren Preis erkauft. Du gehörst nicht mehr dir selber und deswegen bist du nicht käuflich. Und deswegen ist das egal, wo Hans und Franz hingeht und alle jubeln, alle sind begeistert und alle liegen sich in den Armen. Die Dämonenanbeter und die Heiligen alle zusammen und sie schunkeln und feiern die große Einheit. Du bist nicht käuflich, weil du erkauft bist. Und du wirst deine Knie vor der Lüge nicht beugen. Sei klug und sag, nein, ich werde es nicht tun. Ich werde meine Knie vor der Lüge nicht beugen. Und wir wollen jetzt beten. Und wenn du das noch nie getan hast, ich möchte dich auffordern, dass du im Glauben dieses Geschenk empfängst, Liebe zur Wahrheit. Jesus hat Liebe zur Wahrheit, Jesus ist die Wahrheit und er ist die Liebe und er kann niemals etwas gegen die Wahrheit tun. Und er liebt Wahrheit so sehr, dass er lieber gestorben ist, als die Wahrheit zu verraten. Er ist lieber gestorben, lieber hat er gesagt, dann kreuzige mich. Aber die Wahrheit bleibt die Wahrheit. Ich bin von Gott, ich bin der Sohn Gottes. Und das wurde als Begründung über seine Kreuzigung geschrieben, der Sohn Gottes. Hätte er gesagt, sorry, ich habe mich geirrt, ich bin einer von vielen und ihr seid auch. Er hätte es vermeiden können. Aber er sagt, lieber sterbe ich, als dass ich den Vater verrate. Und das brauchen wir, um ein Bollwerk in unserem Herzen zu haben gegen den antichristlichen Geist. Ein Herz, das sagt, nein, mit mir nicht. Ich werde meine Knie nicht beugen. Und wenn morgen alle laufen würden in diese neue Einheit hinein, ich werde es nicht tun. Du wirst nicht der Einzige sein. Es werden viele sein, aber es wird nicht die Mehrheit sein. Es wird nicht die Mehrheit sein. Und wenn du das schon gebetet hast, dann bete es neu und sag, Herr, hilf mir, das jetzt zu kultivieren. Hilf mir, das frisch zu haben, jeden Tag und wachsam zu sein, um mein Herz zu bewahren. Vater, wir danken dir. Aus Liebe zu uns, aber auch aus Liebe zu deinem Sohn, weil er eine Braut haben soll, redest du diese warnenden Worte. Und du drängst uns, nüchtern zu sein und genau zu überlegen und vorsichtig zu wandeln und genau hinzuschauen. Und wir danken dir für diesen einzigen Schutz, den du erwähnst in deinem heiligen Buch, vor dieser satanischen, frommen Verführung. Liebe zur Wahrheit. Und du sagst nicht, ich werfe euch vor, dass ihr das nicht habt, sondern ich gebe es euch. Ich biete es euch an. Und Vater, ich bete, dass jetzt jeder von uns hier klug ist und weise ist und sich von deinem Geist raten und mahnen und locken lässt und sagt, ich brauche diese Hingabe, diese einseitige Verpflichtung, die Wahrheit nicht zu verraten, die Wahrheit nicht mit Füßen zu treten, sondern festzuhalten an der Liebe zur Wahrheit und an einem Herzen, das die Wahrheit ehren will. Heiliger Geist, danke. Danke, dass du Liebe zur Wahrheit vom Thron Gottes anbietest, hier heute Abend für jeden Einzelnen. Danke, dass du uns befestigen willst. Und danke, da wo du Menschen geschockt hast heute Abend, wo du Menschen ein bisschen wachgerüttelt hast, halte das frisch und lass sie hineingehen in dein Wort und das Zeitgeschehen anschauen auf dem Hintergrund deines Wortes in ihrem Herzen. Und wir danken dir, wunderbarer Gott. Wir geben dir Ehre. Und wir freuen uns, Vater, über dein Herz, das beschlossen hat, egal wie es jetzt aussieht, du wirst deinem Sohn eine reine, keusche, hingegebene, leidenschaftliche, radikale, heilige, einseitige Braut bereiten. Und es wird auch in unserem Land so sein. Und wir wollen dazugehören. Und wir wollen andere gewinnen, Teil dieser Braut zu sein, um dem Sohn zu danken für Golgatha. Und wir preisen dich, Vater. So versiegelt das in unseren Herzen. Und wir danken dir für dein Reden. Amen. Amen. Ich weiß, dass ich lang gegangen bin, aber sowas muss zu Ende kommen. Das kann man nicht irgendwie abbrechen. Und wenn man in der Disco heute Abend sagen würde, es ist jetzt 20 vor 11, wir schließen heute, die würden alle protestieren. Die würden sagen, was? Drei Viertel der Nacht wird uns geraubt. So, geht nach Hause, seid gesegnet. Ich weiß nicht, ist noch irgendwas zu sagen?
Danke. Sei gesegnet. Wir sehen uns morgen wieder hier um 19.30 Uhr und mit den Männern um 10 Uhr morgens hier. Okay? Und bitte vergesse nicht die Holzkiste da hinten. Okay? Gott segne euch und werde Licht.